Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 33 bis 37. Und sie kamen nach Kapharnaum. Sie, das waren Jesus und seine Schüler, seine Jünger. Und sie kamen nach Kapharnaum. Und als er dann im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs diskutiert? Sie aber schwiegen. Sie hatten nämlich unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und er sagte zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, dann soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er nahm ein Kind, stellte es in die Mitte, schloss es in die Arme und sagte zu ihnen: Wer in meinem Namen ein Kind aufnimmt wie dieses, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Liebe Gemeinde, da ist sie wieder, diese unselige Frage. Ja? Wer ist denn der Größte? Wer ist denn der Erste? Überall diese Frage und dieser Streit. Ja, schon in der Kindheit geht's los. Dann sehe ich die Kinder um Erwachsene herumspringen. Ja, ich will Erster. Ja, und zunächst ist das ja ganz spielerisch und unbefangen. Und dann sehe ich plötzlich Geschubse und hau ab, jetzt bin ich hier. Diese Frage von Anfang an, wer ist Erster? Die Frage haben wir in der Marktwirtschaft, knallharter Wettbewerb dort mit allen unerlaubten Mitteln geht's dazu. Wer ist Erster? Wer ist der Größte? Wer ist der Erste im Sport? Schon lange ist die einfache Freude am Sport in den Hintergrund gerückt, zumindestens was so öffentlich wird. Nur Erste zählen. Ja, dafür dopt man, dafür ruiniert man seine Gesundheit, dafür betrügt man, wenn man bei der FIFA ist und so weiter und so weiter. Und die Menschenmassen machen ja auch mit, das gehört ja mit dazu, mit ins System. Denn die wollen einen Ersten haben. Ja, warum? Den sie anbeten können. Indem sie sich wiederfinden können, indem sie sich wiederfinden wollen. Und dann haben sie nämlich Anteil am Ersten Sein, am Erster Sein. Ja? Wenn ihr euch noch mal erinnert, als wir mal Erster waren, die Deutschen wieder. Ja, hatten wir alle was davon, ne? Wir haben mitgemacht. Wer ist der Größte in Europa? Wer hat Macht? Wer rüstet mit Waffen auf? Schon wieder haben wir es in Europa, die Düsenjäger, ja, was mitbekommen, die so an die Staatsgrenzen rangehen und dann kommt der andere Düsenjäger und dann macht man das Spiel in der Luft, kommst du mir zu nahe, komm ich dir zu nahe und wir drängen einander ab, mal sehen, wer nachgibt. Liebe Gemeinde, was sind das für Spiele? Leider nicht mehr im Sandkasten, sondern wesentlich gefährlicher. Was ist der Mensch? Wer ist Erster? Die Frage verlagert sich oft in das Thema Meinungsführerschaft oder Deutungshoheit. Wer deutet uns die Situation richtig? Wer sagt, wie die Dinge wirklich zu sehen sind? Wir steuern in eine Verwirrung hinein, die ganz künstlich auch erzeugt wird, damit niemand mehr genau weiß, was wirklich ist. Und das geht nicht nur erst im Regal bei den Discountern, dass nicht mehr deutlich gesagt wird oder Einheitsgrößen geschaffen wird, dass man vergleichen kann. Da sind wer weiß, wie viele Menschen für Regierungen unterwegs und schreiben in Blogs im Internet Meinungen, die verzerren. Meinungsführerschaft, wer ist Erster? Sicher, man kann natürlich fragen, muss nicht jemand Erster sein im Sinne, dass einer die Verantwortung übernehmen muss? Ohne geht's doch nicht. Natürlich, das ist nötig. Aber genau da ist auch die größte Verführung und Manipulation. Die Verführung, so einen Ersten haben zu wollen und so, dass man ihm verfällt. Nicht erst die deutsche Geschichte zeugt davon. Übrigens auch schon im Alten Testament. Damals auch schon. Im Alten Testament, die politische Geschichte Israels, sie beginnt mit der, also die Verstaatlichung beginnt mit der Forderung, wir wollen einen König, wir wollen einen prachtvollen Ersten haben wie die anderen. Und in dem Zusammenhang wird von göttlicher Abneigung gesprochen. Gott sagt, lass das. Und er spricht auch von der Gefahr, dass der König wichtiger wird als Gott selbst. Es wird dafür gesprochen, dass die königliche Performance eindrucksvoller ist als dieser Gott, der so zwei Steintafel übergibt. Naja, wie öde ist das denn? So ein König mit seiner Performance, der macht was her. Gestern, ne? In Schweden. Das ist doch was. Kann man doch mit leben. Aber mit so einem nüchternen Gott. Ja. Und dann sagt Gott noch, pass auf. Dieser König wird glänzen wollen und nicht dienen. Wer soll Erster sein? So sieht das aus. Wer ist der Größte? Liebe Gemeinde, jetzt ist diese Frage in dieser kleinen Jüngertruppe angekommen. Das ist doch nicht zu fassen, ne? Man packt sich an den Kopf, aber es ist schon wichtig, weil diese Frage, wenn das stimmt, was wir uns gerade angeschaut haben, wenn das stimmt, dann ist es gut, dass sie dort ankommt, weil da ist sie in der Nähe Jesu, diese Frage, diese unselige Frage. Wer Erster, wer Größter? Na super. Markus, der Evangelist, hat diesen Streit gleich nach der Begebenheit geschildert, als Jesus zum ersten Mal ankündigt, dass er leiden muss. Da haben die nichts anderes zu tun, als sich darüber zu streiten, wer der Größte ist. Nichts kapiert. Ich glaube, Markus hat das sehr bewusst gemacht, diese Begebenheit dahingesetzt. Und wir waren ja eben auch, als wir vom Heute sprachen, mit diesen Jüngern unterwegs. Ja? Diese Frage der Jünger ist unsere Frage heute. Wir stecken mittendrin. Diese leidigen Fragen, wer ist Größter, wer ist Erster, die Leiden macht und die Leidensgeschichte Jesu nochmal erweitert um das Leiden an seiner Truppe, an seiner kleinen Truppe da. Wer ist der Größte? Jetzt ist die Frage ja auch in der Kirche angekommen, ja, wie ein Virus. Ja, du wirst diese Frage nicht mehr los. Das hört eigentlich nie auf, oder? Wie ein Virus. Dann sind da die Katholischen, die Evangelischen, die Orthodoxen, in Russland zum Beispiel. Es ist auch wieder ganz, ganz dominant. Die Orthodoxen verbünden sich mit dem Staat und die Evangelischen, da sind wir, die Baptisten, die Evangelischen, werden zurückgedrängt. Es werden so Hinterrücksgesetze konstruiert, die dann wieder zurückschlagen auf die Evangelischen, auf die Baptisten. Oder innerhalb der evangelischen Kirche, da sind dann die Evangelikalen, wer ist der Besserwisser? Und viele sagen, da muss doch mal wieder gesagt werden, was richtig ist. Ja. Übrigens, nachdem Jesus mit den Jüngern hier gesprochen hat, da berichtet Markus über ein neues Kapitel, wer hat das Sagen? Sie kommen nämlich zu Jesus und sagen, Meister, verbiete denen da. Sag mal ein klares Wort, lest mal nach, da geht's gleich nahtlos weiter. Aber jetzt sind wir im Haus. Jetzt ist die Frage auf dem Tisch, im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie sind mal nicht mit der Frage und diskutierend unterwegs, sondern mit Jesus im Haus. Sie halten inne, mal nicht rastlos sein. Und Jesus kann dazwischen kommen. Das nehme ich jetzt auch mal so im Bild. Ne? Er kommt dazwischen, auch zwischen diese Frage und diese Diskussion. Er kommt dazwischen mit einer Frage. Das ist doch auch interessant, ne? Einer Frage. Er macht sie nicht fertig, er macht sie nicht runter. Er sagt nicht, Leute, jetzt hört doch mal auf mit dem Quatsch hier. Schaut doch mal nach draußen, überall diese Frage. Und jetzt ist diese Frage wie ein Virus auch hier. In so einer kleinen Truppe habt ihr nicht was anderes zu besprechen? Nein. Sondern er fragt schlicht und einfach, worüber habt ihr gesprochen? Sie aber schwiegen. Ist auch ein interessanter Satz an der Stelle. Sie aber schwiegen. Es gibt ja unterschiedliches Schweigen. Schweigen kann auch unterschiedlich erlebt werden, peinliches Schweigen oder betroffen sein. Es gibt auch wohltuendes Schweigen. Schweigen, weil etwas anderes in den Blick gekommen ist. Ja, du gehst in eine wunderschöne Kirche zum Beispiel und du schwatzt weiter und schwatzt weiter und schwatzt weiter. Die meisten nicht. Du gehst in so eine wunderschöne Kirche rein und was ist dann? Schweigen. Weil etwas anderes dazwischen kommen darf. Ein neuer Eindruck. Und du nimmst dich einfach mal zurück, um den Eindruck, den du bekommst, wahrzunehmen. Ja, so kann Schweigen sein. Und so möchte ich jetzt dieses Schweigen lesen, hier in dieser Begebenheit. Sie aber schwiegen und sie spürten, wie gut das tut. Und sie schwiegen und spürten, wie gut das tut, mal nicht Erster sein zu müssen oder darüber zu diskutieren. Wie gut das tut, mal nicht Größter zu sein oder Schönster. Oder wie gut das tut, sich mal nicht in den Vordergrund drängeln zu müssen, sondern einfach da zu sein. Da sein. Und ihn, Gott, da sein lassen. Und schweigen können, weil er plötzlich in der Mitte ist. Jetzt, auch hier. Und immer wieder in dieser unserer Gemeinde, in diesem Gottesdienst. Und was wäre das, wenn sich dann so ein Schweigen ausbreiten würde, nicht hier in solch einem Raum bleiben würde? Man sagt ja auch, die Waffen schweigen. Ja, wenn sich das ausbreiten würde, sodass Menschen mal diese unselige Frage sein lassen, wer ist der Größte, wer ist der Stärkste? Und die G7 stritten über Griechenland und Gott selbst trat in ihre Mitte und sie schwiegen. Und wenn ich das letzte Buch der Bibel richtig verstehe, wird die Erlösung der Weltgeschichte eingeleitet durch eine große Stille, weil Gott dazwischen tritt. Jesus tritt dazwischen mit einer wohltuenden Frage und plötzlich weißt du in dir, du spürst es, hör auf mit diesem Quatsch, Erster sein zu wollen. Hör auf mit diesem unseligen Wettbewerb. Der Friede ist kein Ergebnis eines Wettbewerbes, sondern der Friede ist ein Freund des Schweigens, wo Jesus den Raum öffnet. Und so kommt es jetzt zu der letzten Frage für uns. Wie ist das, wenn Gott selbst Erster sein will? Wie ist das? Es geht ja weiter. Jesus nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte, so wie ich das gerade hier mit den Kindern praktiziert habe. Und da müssen wir nochmal hinhören. Das Kind ist jetzt in der Mitte und er, Jesus, muss in die Hocke gehen. Sonst kann man kein Kind umarmen. Soviel ich weiß, war es damals etwas Lächerliches, etwas Peinliches, wenn ein Rabbi sich so auf die Knie begab und ein Kind umarmte. Kinder hatten nicht nur nichts zu sagen, sondern galten als nichts. Und dann gibt Jesus keine neue Adoptionsordnung oder Anweisung, wie man mit Kindern behutsam umgehen soll. Darum geht es im Moment nicht, sondern er identifiziert sich mit diesem Kind und sagt, wer dieses Kind aufnimmt, dieses hilflose Kind in der Erwachsenenwelt, so nimmt man mich auf und er führt es weiter und den, der mich gesandt hat. Also er bringt seinen Vater, er bringt Gott mit ins Spiel. Gott ganz unten, aber unten ganz Gott. Das ist das Überraschende. Und das Schweigen ist geradezu die Vorbereitung, dass man das wahrnimmt, dass Gott ganz unten ist. Und all das mal beiseite legen, wo gerade über Meinung diskutiert wurden und wer die bessere Meinung hat und wer Recht hat und mit der Moral oder mit den Gewohnheiten, sondern einfach nur wahrnehmen, er ist jetzt ganz unten bei mir, bei uns, unter uns. Schweigen. Dieses Bild, ja, diese Anschauung von Gott einmal nach innen zu nehmen, und spüren, was das mit uns macht und dass es uns miteinander gut tut, mal diesen Wettbewerb beiseite zu lassen, wo auch immer wir da hineingenommen sind in diese Wettbewerbe, sondern einfach und schlicht zu sagen, ich sehe dich jetzt, aber ich sehe dich so überraschend anders. Vielleicht könnten Christen so etwas wie ein Modell werden. Ein Modell, wie man miteinander neu umgehen kann. ohne Wettbewerb. Sicher, man kann auch darüber austauschen, was das heißt, Letzter sein zu wollen oder zu können. Ja, beim Letzten denkt man ja immer so, ach du Schrecken, Letzter sein. Ja. Das ist ja doch, wenn du dir vorstellst, bei der Prüfung Letzter zu sein oder bei einer Wahl Letzter zu sein oder was weiß ich nicht alles, ja, da kriegst du ja zu viel. Nein, Letzter sein ist hier nicht negativ gemeint und es meint auch keine falsche Demut. Ja, mit falscher Demut kann man ja auch manipulieren. Sondern hier hat Letzter sein mit Frieden zu tun. Letzter sein hat nichts mit, ja, hat damit zu tun, dass wir mit Drängeln aufhören. Vielleicht hat dieses letzte Sein auch mit Zuhören zu tun. Denn wenn ich das Beispiel nochmal aufnehme, wenn ich mich zu meinen Kindern runterbegeben habe, auf die Knie, dann meistens um zuzuhören. Dann hatte von den beiden irgendeiner was zu sagen mir. Und wenn ich dann ganz runtergegangen bin, dann habe ich zugehört, was das Kind mir zu sagen hatte. Ich nehme das nochmal damit dazu. Es ist doch ein wunderschönes Bild. Mein Gott kommt runter und hört mir zu, was ich zu sagen habe. Der weise Mensch hört zu. Letzter sein meint hier in der Umgebung Jesu, sich dem Geringen zuzuwenden, zu dem, der mir nichts bringt. Dem Geringen sich zuzuwenden, von dem ich nichts habe. Dem Geringen, mit dem ich nichts vorzeigen kann. Ja, das ist richtig. Es geht immer auch ums Einüben einer solchen Haltung. Aber erst später. Wichtig ist vor allem, wie in diesem Markus-Bericht, das Staunen. Er, Gott, ja, er geht in die Knie, als sie schweigen. Dieses Bild, diese Geste, die zieht mich in ihren Bann. Ja, Machtverzicht ist gut und Verantwortung übernehmen ist gut, ohne Erster sein zu müssen, ist gut. Einen alternativen Lebensstil in dieser Welt einzuüben, ist wichtig, ja. Aber noch wichtiger ist und zunächst, dass es mich ergreift. Gott auf den Knien zu sehen, in Augenhöhe mit diesem machtlosen Kind. Und dieses Sehen wiederholt sich immer wieder, gerade in diesem Moment, wo ich davon rede und diese Geste Jesu mit euch austausche. Es wiederholt sich wieder dieses Bild, diese Einladung, ihn so zu sehen. Sie aber schwiegen. Liebe Schwestern und Brüder, das haben die Jünger richtig gut gemacht. Zu schweigen, um Jesus mit diesem Bild wahrzunehmen. Das haben die richtig gut gemacht. Jesus sehe ich, wie er dieses Kind umarmt. Als Bild für seinen Vater. Und dann sehe ich einen Jünger, der sich plötzlich löst und die beiden umarmt, Jesus und das Kind. Und dann sehe ich auch noch einen Jünger, der still ist und der sich wünscht, Kind zu sein, anstelle dieses Kindes da in der Mitte. Wer sind wir und wo sind wir in dieser Geschichte? Amen.